In meiner letzten Predigtreihe geht es, wie gesagt, um das Wesentliche im Leben eines Christen, gelebte Liebe. An ihr allein entscheidet sich alles in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, in dem ich lebe. Drei Predigten, die das Wesen gelebter Liebe beleuchten. Mit 15 verschiedenen Eigenschaften wird uns in der Bibel im 1. Korinther 13 das Wesen der Liebe dargestellt. Schauen wir mal hinein. Da waren zwei alte Leute, sitzen draußen vor der Eisdiele, die Hände faltig, beide sicherlich weit über 80 Jahre alt. In den Gesichter haben sich Spuren des Lebens eingegraben. Aber wie sie da sitzen, innig im Gespräch vertieft, wie sie ihre Hände voneinander verschlungen haben, sie könnten ein junges Paar sein. Sie reden, sie lachen, sie lutschen ihr Eis, sie wirken so vertraut, so voller Liebe. Dann erheben sie sich und gehen Hand an mir vorbei. Zufrieden, dankbar, so voller Leben. Ein Bild bewährten Vertrauens, geprägt von einer jahrelangen, jahrzehntelangen tiefen Liebe. Ohne Liebe geht nichts. So sagt es Paulus im 1. Korinther 13, in den ersten drei Versen. Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang wie dröhnendes Eisen oder dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, so wäre alles umsonst. Ist es nicht oft so im Leben, dass wir immer zuerst an uns denken? Ich, ich, ich. Und die Liebe erkaltet dabei? So wie es jener Gutsbesitzer tat, den Jesus uns im Lukas 12 berichtet. Er hatte eine gute Ernte eingefahren, aber anstatt davon etwas an Bedürftige abzugeben oder großzügig aus Liebe etwas zu verschenken, denkt er nur an sich. Ich will mir größere Scheunen bauen. Ich lass es mir gut gehen. Heute würde man seinen Besitz schützen mit Alarmanlagen, Versicherungen und vieles mehr. Meins, dafür habe ich ja auch hart gearbeitet. Dieser erfolgreiche Gutsbesitzer hat keine Gedanken, wo kommt das eigentlich alles her? Letztendlich kommt es doch von Gott, der ihn gesegnet hat. Und er möchte, dass wir diesen Segen in Form von Liebe an den Nächsten weitergeben. Diesem Mann fehlt das Wesentlichste, Liebe. Und darum sagt Jesus diesem Mann auch so sehr klar: Dir fehlt das Wichtigste. Morgen wird Gott dein Leben beenden. Was ist dann mit all deinem Reichtum? Wir können viel besitzen, hochgebildet sein, Erfolge vorweisen, besondere Fähigkeiten haben. Aber das alles ist in den Augen Gottes nicht viel wert. Es sei denn, wir setzen es aus Liebe zum Nächsten ein und um. Dann, erst dann wird es wertvoll. Ein Leben ohne Liebe, so sagt es Paulus, ist wertlos. 5-mal betont er diese Aussage. Wenn wir keine Liebe haben, dann nützt unser Reden nichts. Und wenn es noch so klug ist. Wenn wir keine Liebe haben, zählt unser Wissen nichts. Und wenn wir noch so gebildet sind. Wenn wir keine Liebe haben, dann zählt noch nicht mal unser Glaube etwas. Wenn wir keine Liebe haben, ist aller Einsatz wertlos. Sogar wenn ich alles an Bedürftige verschenke, es ist wertlos. Wenn wir keine Liebe haben, zählt auch das persönliche Opfer nichts. Gar nichts. Wir können super tolle Menschen sein, wie eine Mutter Teresa. Wir können überzeugte Redner, Prediger, Lehrer sein, aber ohne Liebe ist alles nichts. Wir können großzügig sein, sogar opferbereit uns verhalten, aber ohne Liebe ist es nichts. Vor Gott zählen nur diese zwei Dinge. Meine ehrliche Liebe zu ihm und dass ich bereit bin, diese Liebe, die er mir schenkt, an andere Menschen weiterzugeben. Und damit ist zuerst einmal meine Beziehung zu Gott, auf die es ankommt. Von dort her kommend gestaltet sich dann meine Beziehung zum Menschen. Die erste absolute Lebenspriorität muss meine Beziehung zu Gott sein. Ehrlich, aufrichtig, authentisch und verlässlich. Meine Zeit mit Gott ist die Quelle allen Seins, allen Lebens. Gott liebt mich und kennt mich durch und durch. Ihm brauche ich nichts vorzumachen. Ihm brauche ich nicht versuchen oder ihm zu imponieren. Nein, das brauche ich alles nicht. Ich darf vor ihm sein, wie ich bin. Vor ihm darf ich reden, wie mir zumute ist. Vor ihm darf ich auch meine Gefühle ausbreiten. Auch mal böse sein mit Gott. Mal schimpfen mit ihm, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ja, Gott hält das aus. Aus dieser persönlichen Beziehung heraus wird Gott mir seine Liebe ins Herz schenken. Er wird mir das schenken, was meine Seele benötigt. Er wird mich mit Weisheit und Erkenntnis ausstatten und er wird mich befähigen, durch seinen Heiligen Geist das an den Nächsten an Liebe weiterzugeben, was er durch mich geben möchte. Das geht ganz automatisch. Wir müssen nur Gottes Liebe durch uns fließen lassen, damit sie den Nächsten erreicht. Das ist die Liebe, auf die es ankommt. Das Wichtigste im Leben ist meine Beziehung zu Gott, mich von ihm lieben zu lassen und dann diese Liebe weiterzugeben, bis ins hohe Alter hinein. Aber wie mache ich das denn nun? Einige Begriffe, 15 Stück nennt Paulus, einige heute, in den nächsten Predigen folgen dann die nächsten. Paulus sagt, Liebe ist geduldig. Ungeduld ist doch so ein lästiger Alltagsbegleiter, oder? Der macht uns nervös und unausgeglichen. Die Bahn kommt zu spät, die Warteschlange vor dem Geldautomat oder der Supermarktkasse, sie nervt, der erwartete Rückruf kommt nicht, meine Frau ist immer noch nicht zu Hause, wo bleibt sie bloß? Belastende Situation, bis Liebe greift. Darum sagt Paulus, die Liebe ist geduldig. Liebe fängt ja bekanntlich bei Gott an. Und so können wir auch sagen, Gott geht in seiner Liebe mit mir geduldig um. Es beschreibt ein besonderes Verhältnis Gottes zu uns Menschen. Wörtlich steht hier eigentlich Langmut. Einen langen Mut hat Gott mit mir. Er kann warten. Wir Christen machen immer wieder Fehler. Wir sind unausstehlich, wir sind zornig, wir versündigen uns, wir gehen mit Menschen nicht gut um, wir sind Egoisten und vieles mehr. Und darum gibt es Zeiten, in denen es mir und uns schwerfällt zu lieben. Gott steht da ganz erhaben drüber. Warum? Weil er uns liebt. All das Schöne an mir, an uns, das erträgt Gott. Das ist der lange Mut, den er hat. Er hat einen langen Atem, lächelnd, liebend. Dieser Langmut Gottes wird in seiner ganzen Tiefe erst im Neuen Testament erfasst. Die Geduld gipfelt in dem Kommen Jesu. Die Ursache seiner Geduld ist, dass er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und um das zu erreichen, gibt er jedem Menschen Zeit. Zeit, ihn zu erkennen. Zeit, ihn zu verstehen. Gott hat Geduld mit mir. In seiner väterlichen Liebe weiß er, wo ich Veränderung brauche, wo Korrektur angebracht werden muss, wo ich vielleicht auch mal Hilfe brauche oder wo es vielleicht mal in meinem Leben Zeiten gibt, wo Gott mich einfach nur in Ruhe lassen muss. Er weiß, was dran ist. Und das ist gut so. Gott kann warten, bis ich so weit bin, ihn wirken zu lassen. Und dieses Warten, das habe ich im eigenen Leben erfahren, kann sogar Jahre dauern. Jahre des Stillstands, bis ich den Punkt erreicht hatte, wo Gott mich eigentlich hinhaben wollte. Und das waren trotzdem Segensjahre. Gott kann warten. Gott wird niemals mit mir ungeduldig. In dem Sinne, Jörg, nun mach's schon, langsam reicht's. Nein, Gott kann warten, bis ich so weit bin, ihn machen zu lassen. Geduld hat auch immer etwas mit göttlicher Pädagogik zu tun. Wie oft haben wir ich Gott etwas versprochen, aber nicht gehalten? Wie oft hätte ich Gott loben und anbeten sollen, aber in meinem Egoismus wollte ich das nicht? Wie oft hat Gott mich um etwas gebeten, aber ich habe gesagt, nö, Gott will ich nicht? Wie oft habe ich Gott gesagt, aber Jörg gemeint? Wie oft habe ich den Namen Gottes missbraucht und seine guten Ordnungen nicht beachtet? Gott hätte tausendfachen Grund, mit mir ungeduldig umzugehen und auch mal mich zu bestrafen. Er tut es nicht, weil er mich geduldig liebt. Das ist göttliche Pädagogik. Gott hat Geduld. Ich oft leider nicht. Und mein Gebet ist manchmal, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ne? Liebe ist geduldig. Und darum steht dieser Begriff auch am Anfang von 15 verschiedenen Begriffen. Wörtlich steht, das heißt es eigentlich, langsam den Siedepunkt zu erreichen. Wir haben ja ein Wohnmobil und da müssen wir mit Gas Wasser heiß machen, in so einem einfachen Kessel. Das dauert wesentlich länger als im Wasserkocher. Und das Bild ist mir vor Augen. Ich muss wirklich warten, bis ich meinen Kaffee kochen kann, bis der Kessel pfeift. Dann ist das Wasser heiß, dann kocht es und dann kann ich es langsam aufgießen. Ne? Geduld. Bei mir geht das immer nicht schnell genug. Ne? Liebe ist geduldig und damit großzügig. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges. Man verschließt, diese Liebe verschließt vor den Fehlern des anderen seine Augen. Nicht blauäugig, nicht blind, sondern mit Augenmaß. Das ist ganz wichtig. Wir haben alle Fehler. Kann ich die Fehler des anderen übersehen? Ich hoffe es. Ungeduld sperrt die Seele ein, lässt uns nicht lieben. Ungeduld fördert Gesetzlichkeit und das ist verwerflich. Ungeduld fährt den anderen an und zerstört Beziehungen. Geduld hingegen ist eine Frucht, die Gottes Geist in uns wirkt. Sie baut auf, sie fördert Beziehung, sie zementiert Liebe. Geduld gibt dem anderen Zeit, kann warten und ist ein schöner Begriff gelebter Liebe. Der zweite Begriff lautet, die Liebe ist gütig oder wie andere übersetzen, freundlich. In Lukas 8,40 wird Jesus von einem Synagogenvorsteher gerufen, seine Tochter ist todkrank. Auf dem Weg dorthin bahnt sich eine Frau den Weg zu Jesus. Auch sie ist sehr krank, leidet seit vielen Jahren an einem nicht stillbaren Blutfluss. Und sie sagt sich, wenn ich nur das Gewand von Jesus berühren könnte, dann werde ich gesund. Gesagt, getan. Und Jesus spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist und fragt, wer hat mich berührt? Als die Frau vor Jesus bekennt, dass sie es war, nimmt Jesus sich Zeit für sie. Er geht freundschaftlich mit ihr um. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden, sagt er ihr. Er hätte sie auch anfangen können. Stör mich nicht, ich bin auf einer wichtigen Mission. Ich muss da mal gerade jemanden heilen. Tut er nicht. Er behandelt diese Frau voll Güte. Obwohl er in einem anderen Arbeitsprozess ist, nimmt er sich Zeit für diese Frau. Und darum sagt Paulus, die Liebe ist freundlich. Die Liebe ist freundlich. Für den anderen Zeit zu haben, ihm mit gütiger, freundlicher Liebe zu begegnen. Er nimmt sich Zeit für diese Menschen. Ob es nun der verachtete Zachäus war oder wer auch immer. Voller Freundlichkeit holt Jesus Zachäus von seinem Baum herunter und isst mit ihm zu Mittag. An anderer Stelle spricht Jesus von einem Freund, der den anderen bittet, ihm Brot zu geben. Und Jesus sagt, wir Menschen helfen einander freundschaftlich. Und so tut es auch Gott. Und in diesem Zusammenhang sagt er dann, bittet Gott und er wird euch geben. Bittet Gott und er wird euch geben. Der Begriff Freundlichkeit oder freundlich steht für den Begriff auch Freund. Gott möchte unser Freund sein. Und Jesus spricht verschiedenste Menschen mit mein Freund an. Und Paulus schreibt an Titus, wir haben Gottes Liebe und Freundlichkeit erfahren durch unseren Erlöser Jesus Christus. Es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, die uns diese Freundlichkeit zeigen. Immer mit der Absicht, zart an die Seite des anderen zu treten, einen Menschen zu begleiten, ihm freundlich zur Seite zu stehen, ihm Freund oder Freundin zu sein. Jesus ist dabei, wenn wir traurig sind. Wenn wir ratlos sind, wenn wir mutlos sind, wenn wir Unterstützung brauchen. Er ist da, wo wir um seine Hilfe bitten. Er ist der Tröster unserer Seele, der Freund, der immer an unserer Seite ist. Und ich denke, dass Jesus viele unserer Lasten trägt, ohne dass wir es merken. Natürlich wissen wir, dass er unsere Sünde trug, aber im Alltag ist er eben auch an unserer Seite. Und der Heilige Geist setzt uns jetzt die Impulse, die wir benötigen. Er nimmt Ängste weg, er stärkt uns, wo wir seine Kraft benötigen, er schenkt uns inneren Frieden. Und selbst wenn wir Jesu Liebe mit Füßen treten, das hält ihn nicht davon ab, seine Güte und seine Freundlichkeit zu schenken, ein liebender Akt seiner Gnade. Ich hatte früher einen riesigen Aufkleber, so einen großen blauen Aufkleber hinten auf meinem VW-Bus drauf. Du kannst Gott nicht davon abhalten, dich zu lieben, stand da drauf. Da stand noch mehr drauf, aber das stand da drauf. Du kannst Gott nicht davon abhalten, dich zu lieben. Das finde ich total spannend. Ja? Ich kann es Gott nicht verbieten, mich zu lieben, oder? Ich kann ihn nicht davon abhalten, dass er euch liebt. Wie gut ist das, dass Gott so freundlich ist, dass wir durch Jesus Christus zum Freund Gottes geworden sind. Da gibt's doch diese wunderschöne Geschichte. Kennt ihr sie aus der Bibel? Jesus und seine Jünger sind zur Hochzeit eingeladen. Das Hochzeitspaar hat ein rauschendes Fest organisiert. Und ich gehe mal davon aus, wenn man so ein Fest organisiert, dann haben die alles genau geplant. Essen brauchen wir, so viel Trinken brauchen wir, so viel Wein muss sein und so weiter und so weiter. Und dann passiert das Peinliche. Der Wein geht alle. Der Wein geht aus. Und Jesus geht jetzt hin zum Bräutigam und rügt die ganze Gesellschaft. Ihr habt viel zu viel gesoffen. Nee, macht er nicht. Er nimmt 7 Krüge, füllt die mit Wasser, betet und dann wird aus dem einfachen Wasser hervorragender Wein. Er gibt dieser Gesellschaft, die zu viel getrunken hat, nochmal 7 Krüge obendrauf. So freundlich ist Jesus. Ist das nicht klasse? Großzügig. Großzügig und freundlich. Und wir sind oft so kleinkariert. Ja, gehen mit Menschen so kleinkariert um. Ich würde mir das wünschen, dass wir diese Freundlichkeit viel mehr haben, den Menschen zu begegnen. Nicht meinen Partner zum Beispiel zu sehen, in der Küche zu helfen, vielleicht mal selbst den Tisch abzuräumen. Oder den Autofahrer, der sich einscheren möchte, lass ihm doch den Vorrang. Ich lächle die Kassiererin an der Kasse an, spreche ihr ein ermutigendes Wort zu. Ich nehme den Mülleimer meiner Nachbarin mit von der Straße und so weiter und so weiter. Es gibt so viele tausend Dinge, wo ich freundlich sein kann. Machen wir es doch einfach. Ja. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Wir brauchen alle auch menschliche Freunde. Unsere Zeit ist sehr, sehr kalt geworden. Sehr kalt geworden. Viele haben keine wirklichen, echten Freunde mehr. Ja? Und Facebook oder Instagram, das sind keine Freunde, Leute. Das sind Follower vielleicht, aber keine Freunde. Einen echten Freund, mit dem ich durch dick und dünn gehe, dem ich vertrauen darf, der mir vertraut, der mir gut tut, das ist so wichtig und so wertvoll. Jesus ist es für uns. Aber wir brauchen auch menschliche Freunde. Dann ein nächster Bereich, die Liebe eifert nicht, kennt keinen Neid. In Sprüche 14 steht, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Der Eifersüchtige aber wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Oh, cooler Spruch, ne? Es ist nicht nur gefährlich, neidisch oder eben eifersüchtig zu sein, man kann daran sogar erkranken, ja sogar daran sterben. Die Liebe kennt keinen Neid. Oder wie es Luther übersetzt, die Liebe eifert nicht. Da waren Josefs Brüder im Alten Testament, sie waren neidisch auf Josef, der Lieblingssohn des Vaters. Und sie planten, ihn umzubringen. Der Bruder Ruben verhindert das. Und so verkauften sie ihn an eine Sklavenkarawane nach Ägypten. Dass Gott diese krummen Wege der Brüder letztlich wieder gerade macht, auch das ist seiner Liebe zugeschrieben. Keiner von uns kann sich davon frei machen, dass wir auch mal neidisch sind. Vor Jahren erzählte mir ein Kollege, wie gut es in seiner Gemeinde läuft. Leute kommen zum Glauben, da ist richtig Power drin, da ist Leben in der Gemeinde, während es in meinem Gemeindedienst gerade nicht gut lief. Da kam Neid auf in mir. Oh, auch ich kenne das. Statt Freude über Gottes Wirken in der Gemeinde meines Kollegen. Oder ich sprach vor Jahren mit einer Singlefrau. Sie war gerade 40 geworden und ihr Lebenstraum von Familie hatte sich nicht erfüllt. Es gab ihr jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn ihre Freundinnen von Familie, Babys oder gemeinsamen Unternehmungen erzählte. Und es tat ihr weh. Wenn andere nach ihrem Partner fragten und sie immer wieder sagen musste, ich bin nicht verheiratet. Und sie spürte dann so, wie manche Leute sagen, oh, mit der stimmt wohl was nicht. Dazu kam die Einsamkeit in ihrer Wohnung. Neid, immer wieder Neid auf die, die einen Partner haben. Keine Wut, kein Hass, aber immer wiederkehrender Neid. Warum die und ich nicht? Leute, wenn wir in diesem Gedanken gefangen bleiben, dann macht das was mit unserer Psyche. Daran kann man krank werden, daran kann man kaputt gehen. Und darum sagt die Bibel genau das, keinen Neid. Neid ist wie ein kleines Feuer, das die Gardine erreicht hat. Wenn man es sofort löscht, passiert nicht viel. Bleibt ein kleiner Brandfleck. Lässt man es brennen, kann das ganze Haus brennen und es zerstören. Neid hat eine böse Wurzel, sich mit anderen zu vergleichen. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann doch immer mit denen, denen es aus meiner Sicht besser geht. Die schöner aussehen, die mehr besitzen, die erfolgreicher sind, die klüger sind, die keine Pickel haben. Ich wäre so gern wie du. Kennt ihr den Spruch? Ich wäre so gern wie der oder die. Und letztlich steckt hinter all dem nur ein einziges Wort. Ich. Egoismus. Ich. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft, so sagte es Friedrich Schleiermacher mal. Wenn ich mir selbst Schaden zufügen möchte, bitteschön, dann nur zu. Dann kultiviere deinen Neid. Irgendwann wird er dich zerfressen und zerstören. Liebe hingegen bindet sich an Gott. Sie geht den Lebensweg mit Gott. Sie vertraut, dass Gott das Allerbeste für mich will. Auch wenn er meint, dass ich vielleicht nicht ein Haus mein eigen nennen soll oder nur ein kleines Auto fahre oder keinen Ehepartner habe oder nicht mit einer gigantischen Intelligenz ausgestattet bin oder wenn ich krank bin und es gibt die Gesundheit nicht zurück, kann ich das alles aus der liebenden Hand Gottes annehmen? Oder wie es Dietrich Bonhoeffer in einem Gedicht schrieb, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Darum geht es, wenn wir Neid oder Eifersucht besiegen wollen, eingebettet zu leben in Gottes Liebe, dankbar zu sein über das Leben, das Gott uns schenkt. Mit Jesus gehe ich durch mein Leben. Ich bin nie allein. Ich habe alles, weil er es mir schenkt. Alles, was er möchte. Die 12-jährige Sabine liebt ihre Kette. Es war eine alte, wertlose Perlenkette aus Kunststoff. Abends gab der Vater ihr einen guten Nachtkuss mit der Frage, hast du mich lieb? Ja, Papa, mehr als alles andere. Auch mehr als deine Perlenkette, würdest du sie mir geben? Oh, Papa, das kann ich nicht. Ich liebe sie doch. Okay, das verstehe ich gut, nun schlaf gut. Sabine dachte tagelang über die Bitte des Vaters nach und ging schließlich mit ehrlichem Herzen zu ihrem Vater und sagte, ich liebe dich mehr als meine Perlenkette. Hier, du kannst sie haben. Ach, das freut mich aber, sagte der Vater und öffnete eine Schublade, holte eine Schachtel raus. Ich habe nämlich ein Geschenk für dich. Sabine öffnete die Schachtel, schnappte nach Luft. Es war eine Perlenkette darin, eine echte Perlenkette. Wunderschön. Gebt doch Gott den Plastikmüll eures Neids und eurer Eifersucht. Gott will euch doch beschenken, überreich beschenken mit viel, viel mehr. Mit Leben und Segen in der Fülle. Liebe Gemeinde, das Leben könnte so wunderbar und so einfach sein. Ist so. Ja, wenn wir doch nur einfach Liebe leben würden. Dem anderen das zu geben, was Gott ihn durch uns geben möchte. Tun wir es doch einfach und erleben, wie wir zur inneren Ruhe kommen, wie sich eine tiefe Gelassenheit breit macht und wie daraus eine tiefe Sinnerfüllung wird. Liebe in diesem Sinne mit Leben zu füllen, tut mir gut, ehrt Gott und dient meinem Nächsten. Amen.